Hast es bisher geschafft, dich nicht zu sorgen? Seitdem du heute aufgestanden bist bis hierhin, hast es bisher geschafft, nicht abgelenkt zu werden? Als ich Gott gefragt habe, worüber soll ich sprechen, und bis Mittwoch wusste ich es noch nicht, und hörte ich Sorgen, und dann hat er mir ein anderes Thema gegeben, aber da ist ähnlich, das sind beide so. Ich dachte, Herr, wir sind alte Hasen, das Thema kennen wir doch. Und dann kam die Frage, wie gut kriegt er das denn hin? Weil ich dachte, auch mich doch mal damit, ich weiß, ich soll mich nicht sorgen, Herr, ich weiß das. Und dann sagt Paulus an einer Stelle, wer Gutes zu tun weiß und tut es nicht, dem ist es Sünde. Ist Sorgen ein Gebot Jesu? Oder ist sich nicht zu sorgen eine Empfehlung Jesu? Ist das das Ergebnis einer guten Therapiestunde am Ende? Dass er mir sagt, sorge dich nicht? Wie empfindest du das? Das lasse ich in den Raum. Ich lasse dich das mal entscheiden. Wie empfange ich das, dass diese Verkündigung Jesu, sorgt euch nicht? Ich bin ja Mediziner, und dann, als ich darüber nachdachte, dachte ich, ich will mit euch ein bisschen was aus der Wissenschaft lesen. Ich habe nicht alles genommen. Wir gucken mal gemeinsam durch und dann gehen wir zu dem, was die Schrift sagt. Chronische Sorgen sind das Hauptmerkmal der generalisierten Angststörung. Nach der kognitiven Vermeidungstheorie der Sorge von Tom Borkowitz ist die Sorge eine verbale und gedankenbasierte Aktivität. Wenn sich eine Person Sorgen macht, ist es im Wesentlichen so, als würde sie in ihrem Kopf mit sich selbst über mögliche schlimme Dinge sprechen, die in der Zukunft passieren könnten. Diese verbale Sorge steht im Gegensatz zur bildhaften Sorge, bei der man sich die befürchtete Situation mit allen Sinnen bis ins kleinste Detail vorstellt. Das kennt keiner von uns wahrscheinlich. Ein Beispiel für diesen Unterschied ist die Sorge um die zukünftigen Folgen eines Streits mit einem Partner. Bei der verbalen Denkweise wiederholen sich negative Selbstgespräche wie wir werden uns trennen oder ich werde nicht mehr allein sein können, immer wieder im Kopf. Beim mentalen Denken hingegen stellt man sich vor, wie wäre es, wenn man sich trennen würde, zum Beispiel, indem man sich den Gesichtsausdruck des Partners vorstellt, seine Stimme hört und so weiter und so fort. Weiter im Text, ich kommentiere die gar nicht, wir lesen die einfach mal durch. Ich brauche deine Hilfe. Untersuchungen haben gezeigt, dass Menschen, die sich viele Sorgen machen, sich gerne unsicher fühlen. Diese Eigenschaft, das fand ich ganz interessant, wird als Intoleranz gegenüber Unsicherheit bezeichnet. Bei Menschen, die sich Sorgen machen, kann die Abneigung gegen Unwissenheit so stark sein, dass sie auch als Unsicherheitsallergie bezeichnet wird. Was passiert bei einer Allergie? Bei einer Allergie kommt ein Immunsystem mit einem Allergen in Kontakt und identifiziert ihn als Fremdkörper. Daraufhin entwickelt der Antikörper gegen dieses Allergen, falls er nochmal kommt. Und falls nochmal dieses Allergen Kontakt mit deinem Immunsystem bekommt, entwickelst du Symptome. Man spricht, es wird jetzt medizinisch von unterschiedlichen Typen von allergischen Reaktionen, aber die klassische ist die vom Soforttyp. Das ist der Antikörper, der hier produziert wird, ist ein IgE-Antikörper. Und dann kannst du bis zu einem sogenannten allergischen Schock erleiden, der auch lebensbedrohlich enden kann. Die klassischen Symptome, vielleicht Hautrötung, Urtikaria und Flaschödeme, also Gesichtsschwellung, was auch immer. Und diese Unsicherheitsallergie, der Begriff haben sie verwendet, warum? Für Menschen, die sich Sorgen machen, ist die Ungewissheit genauso wie das Allergen, obwohl sie an sich nicht schädlich ist, löst das eine starke Reaktion aus, deren Symptome unter anderem Sorgen und Ängste sind. Also du entwickelst etwas auf etwas hin, was eigentlich an sich erstmal nicht gefährlich ist, aber weil dieses Unsicherheitssystem in dir herrscht, hat das Auswirkungen auf deinen Körper, auf deine Person, auf deine Gesundheit. Fand ich abgefahren, interessant. Weiter. Sie neigen dazu, voreilige Schlüsse zu ziehen, um das Schlimmste zu vermuten, wenn es keine unmittelbaren Anzeichen dafür gibt, dass etwas Schlimmes passieren wird. Außerdem neigen Menschen, die Probleme mit übermäßigen Sorgen haben, dazu, sich leicht von ihren Sorgen ablenken zu lassen. Und wenn sie einmal angefangen haben, sich Sorgen zu machen, fällt es ihnen sehr schwer, ihre Aufmerksamkeit von ihren Sorgen abzulenken. Also, Beispiel, für mich war das jetzt heute bewusst, weil ich auch das Thema heute bespreche. Willi, achte mal während der Anbetung darauf, wie häufig du gedanklich abgelenkt bist. Also, wie häufig Es ist fast unsere Neigung, unsere natürliche Neigung, uns gedanklich in den Kreis zu drehen, während wir Lieder singen, die gar nicht mehr an den gerichtet sind, weswegen wir diese Lieder singen. Es gibt noch Kinder unter uns, ja, aber die nicht. Lass uns mal, ich dachte so, an Sex. Es sind viele Ehepaare hier, ne? Der Prozess, der dafür nötig ist, erfordert sehr viel Konzentration. Und damit es gut gelingt, ist es gut, wenn beide bei der Sache sind. Also dieser Kontaktpunkt, diese Begegnung, ja, da, Gott erkennen, ist der Schritt, den wir machen, wenn wir ihn anbeten. Und wir wollen verändert werden, wo wir nicht mal bei der Sache sind und fragen, warum wir das nicht genießen können. Ablenkung. Wie geht's denn weiter? Es ist bekannt, dass Menschen mit einer generalisierten Angststörung dazu neigen, sich über die meisten Dinge mehr Sorgen zu machen als andere Menschen. Obwohl Menschen mit GAD manchmal als die Besorgten bezeichnet werden, hat sich gezeigt, dass GAD mit einer Vielzahl von beunruhigenden Symptomen wie chronische Muskelverspannung, Müdigkeit und Kopfschmerzen einhergeht. Zu den häufigsten Symptomen, über die Betroffene berichten, gehören Schwierigkeiten beim Einschlafen und so weiter und so fort. Was sagt die Bibel? Das ist das, worum es ja für uns geht. Die hat das schon, der Jesus hat das ja schon vor einige Tausende von Jahren voraus mal angedeutet, dass das nicht gut ist, sich Sorgen zu machen. Was sagt die Schrift? Der Titel habe ich von meiner Frau, Gegenstand der Sorgen. Fokus auf das diesseitige vergängliche Leben. Also was ist die Grundlage, die Substanz, die Wurzel dessen, was mich dazu antreibt, mir Sorgen zu machen? Lukas 12. Ich habe da nur... Ach, ihr kennt die Stelle, ja? Lest euch die Schrift. Ich habe die bewusst nicht ausführlich geschrieben, weil ich auch ermutige, selbst die Bibel zu lesen, das zu nehmen. Ne? Ich habe einige Sachen betont. Sorgt euch nicht um euer Leben. Nahrung, Kleidung. Das Leben ist mehr als die Speise. Betrachtet die Raben, Punkt, 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 Gott nährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert? Also in diesem Grund, der sagt, sie Sorgen zu machen, ist unnatürlich. Es ist, also ich weiß, ob es schon mit einem Hund gesprochen hat und der dir gesagt hat, weißt du, heute mache ich mir einige Sorgen. Ein Hund, eine Rabe, also ein Zierwesen. Jesus verwendet ja ein Bild von einem Zier, sagt, betrachtet mal Ziere. Der letzte Löwe, den ich getroffen habe, hat mir nicht gesagt, dass er sich Sorgen gemacht hat über eine Sache. Der letzte Vogel, den ich getroffen habe, wir manchmal vor dem Fenster, hat mir zwischendurch mal Tauben, die Kinder bekommen haben. Ich bin jetzt nicht der Typ, der so Natur betrachtet, meine Frau ermutigt mich. Guck dir das mal an. Guck dir mal diese Vögel an. Guck dir mal an, wie sie sich um ihre Kinder sorgen. Guck dir das mal an. Und es war sehr meditativ. Es war sehr bewegend. Jesus sagt, betrachtet die mal. Und er sagt, wie viel mehr seid ihr wert als die, um die ich mich kümmere? Damit sagt man, sich Sorgen ist unnatürlich, es entspricht nicht der Natur der Dinge Gottes. Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine Elle hinzusetzen? Den finde ich ganz gut, weil das sagt auch ein bisschen, dass Sorgen dumm ist. Ich kann es nicht besser fröhlicher ausdrücken. Es ist dumm, es hilft ja nicht. Es übertreibt immer. Also es macht das Problem immer größer, als es ist. Wenn ihr nicht einmal das Geringste vermögt, also da habe ich überlegt, was meint er damit? Als ich da gesessen habe und mich entscheiden musste, Gott anzubeten, mir nicht über bestimmte Situationen Sorgen zu machen, sagt der Wille, gerade kannst du nichts an der Situation ändern. Und auch wenn du dort wärst, würdest du auch nichts daran ändern können. Also wenn du das schon nicht mehr vermagst, warum sorgst du dich dann überhaupt? Warum machst du es dann? Versteht ihr? Du hast ein Problem, du bist gerade am Sonntag, am Gottesdienst, ja, hey, hilf mir irgendwie. Kreist dich aber die ganze Zeit um dieses Problem. Gerade wo du gerade bist, kannst du daran nichts ändern. Auch wenn du da wärst, kannst du auch nichts dran ändern. Also warum sorgst du dich um das Übrige? Trachtet, dann kommt eine gewisse Lösung. Trachtet nicht danach, was ihr essen und trinken sollt, euer Vater weiß. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes und so weiter und so fort. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das kennt ihr. Matthäus ist dasselbe. Lass uns mal weitermachen. Gegenstand der Sorgen. Also sagt er, gestern hatten wir ein Gespräch mit einem befreundetes Pärchen und haben unter anderem die Stelle gelesen, wo Stephanus gesteinigt wird. Und Stephanus ist auf seine Knie und dann ist die Stelle, wo er zum Himmel aufschaut und sagt, ich sehe die Herrlichkeit Gottes und zu seiner Rechten den Menschensohn. Die Stelle ist mir gerade wieder eingefallen, wo er sagt, Willi, die Sorge, die Stephanus gerade hat, ist, also die er hätte haben könnte, ist ziemlich groß. Er verliert gleich sein Leben, er stirbt gleich, er wird gleich gesteinigt. Was macht er aber? Er guckt nicht auf seine Steiniger. Er blickt auf Christus. Er blickt auf den, der höher ist als den Umstand und den, in dem er sich gerade befindet. Und er blickt nicht nur auf ihn, sondern das, was in ihm und in dieser Begegnung passiert, ist, dass er fähig ist, in dieser Begegnung über seinen Umstand hinaus zu blicken, sogar so sehr, dass er für die bittet, die ihn gerade Leid zufügen. Warum sind Sorgen nicht gut? Konsequenzen und Folgen der Sorgen. Das fand ich sehr, sehr, es war für mich neu, eigentlich unbegreiflich, dass das möglich ist. Was aber unter die Dornen fiel, ihr kennt das Gleichnis von dem Samen, das gesät wird, das Wort Gottes, unterschiedliche Böden. Was aber unter die Dornen fiel, das sind sie, welche es gehört haben, aber sie gehen hin und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügung des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, welcher das Wort hört, aber die Sorge um das Zeitliche und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Es gibt die Stelle, wo das Wort Gottes so viel Macht hat, dass es das ausfüllt, wozu es gesandt wird. Jesus sagt mir aber hier, wenn dein Herz um Sorgen, von Sorgen gebunden ist, eingekesselt ist, diese Dornen haben die Macht, ein Same, ein guter Same, etwas, was er in meinem Herzen hineingesät hat, dass es mein Leben verändert zum Positiven hin. Dass es mich heilt, dass es mich befreit. Er sagt, dass die Sorge die Macht hat, dieses gute Werk, das das Wort anfangen kann, in meinem Herzen zu ersticken, damit es die Frucht nicht hervorbringt, wozu er es gesandt hat. Das ist die Kraft, den er Sorgen gibt. Dornen für das Wort Gottes, Lasten für das Herz. Da können wir, glaube ich, alle ein Lied singen. Hab aber Acht, komm, ich lese es kurz durch nochmal. Auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Nahrungssorgen jeden Tag und jener Tag unversehens über euch kommen. Der Tag, von dem ihr die Rede ist, ist die Wiederkunft Jesu. Der sagt sogar, Sorgen haben so viel Macht, dass ihr mich davon ablenken könnt, bereit zu sein, dass er wiederkommt. Darüber muss man den ganzen Tag nachdenken, dass es möglich ist. Das ist eine gefährliche Geschichte, wenn mein Herz voll Sorgen ist. Das ist nicht nur irgendwie, ja, es ist gut, wenn ich mich mal, es ist gefährlich für meine Beziehung mit Gott und für mein Erwarten dessen, was er verheißen hat. Und er sagt, das kann dazu führen, dass ich überrascht bin über Jesu Wiederkunft. Lasten für das Herz. Ja. Rastlosigkeit, ich habe das so genannt, weil wir ein Buch gelesen haben, ich fand es cool, deswegen. Es begab sich aber, über die Schrift habe ich mit meiner Frau noch diskutiert, es war interessant, wie wir unterschiedlich an dieser Bibelstelle rangegangen sind. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf. Sie nahm Jesus auf, in ihr Haus. Sie war so gastfreundlich. Und sie hatte eine Schwester, wenn die Bibel sowas hinzufügt, diese Martha hatte eine Schwester, dann ist die Schwester wichtig an der Stelle, dann passt weiter auf, was passiert. welche Maria hieß, die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Wer nahm denn Jesus auf? Es heißt, die Frau Martha nahm Jesus auf, aber ihre Schwester hörte Jesus zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Warum hörte Martha nicht Jesus zu? Warum? Weil sie sich viel zu schaffen machte mit der Bedienung, wie es in der Kultur auch gängig ist. Wenn du Gäste bekommen hast, dann wirst du sie gut bewirten. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich? Das ist interessant, sie wendet sich gar nicht an ihre Schwester. Jesus, kümmerst du dich nicht darum, dass meine Schwester, sie hört ja zu, ne? Sie sieht ja zu Jesu Füßen, mich alleine dienen lässt. Was tatsächlich ein No-Go ist in der Kultur, ist ähnlich wie in der Kultur, aus der ich komme. Wenn Gäste zu Hause kommen und meine Schwester bedienen würde, dann würden wir auch als Brüder sagen, wie, warum siehst du denn hier, hilf doch deine Schwester. Also das würde schon von der Umgebung kommen an der Stelle. Also tatsächlich, Jesus wäre derjenige, der gesagt hat, hilf doch mal deine Schwester. Aber die Worte sind entscheidend. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und kümmerst du dich, ich lasse meine Schwester mich allein dienen lässt. Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not, Maria hat das gute Teil erwählt und dieses Soll ist so ein, das darf auf keinen Fall von ihr genommen werden. Es steht mir nicht zu, ihr das zu nehmen. Wohl wissen, was für eine Gefahr das ist, getrieben zu sein durch Sorgen. Sagt er zu Martha, das, was Maria erwählt hat. Ich würde gegen mein eigenes Gebot, mein eigenes Wesen handeln, ihr das zu nehmen. Und ihr Leben rauben. Darum lade ich dich ein, deine Schwester in dieser Haltung, in diesem Schritt zu folgen. Höre mir zu. Getrieben sein. Sorge und Ruhe um vieles. Ich finde interessant, dass er sagt, eines aber ist Not. Für mich hört sich das an, als würde ich mir sagen, das ist eine große Not. Wenn du aus dieser Not, wie soll ich sagen, es ist eine Riesennot, wenn du durch Sorgen und Unruhe betrieben wirst. Es ist eine Riesennot. Die wahre Not aber ist daraus zu kommen. Und dieses Teil hat Maria erwählt. Und das ist so schön, das ergriffen zu haben. Das soll nicht von ihr genommen werden. Was ist der Ausweg? Ha. Soll ich jetzt alle Bibelstellen auswendig wiedergeben? Ich war jetzt nicht so klug, ne? Geh zu ihm. Ihr kennt alle die Stelle. Eigentlich habe ich es aber auch bewusster gemacht. Kommt, unser Problem ist nicht, dass wir die Verse nicht kennen. Das ist nicht unser Problem. Wir kennen die super. Wir kennen die super lesen. Wir kennen die super auswendig. Wir kennen sie super wiedergeben. Unser Problem ist, dass wir sie nicht umsetzen. Ich versuche es trotzdem nochmal. Ja. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Also der Herr ist ja so weise, dass er weiß, dass wir damit zu kämpfen haben, wenn uns Sorgen zu machen. Und er weiß, es ist nicht fair, uns zu sagen, sorgt euch um nichts, ohne uns einen Ausweg zu geben, wie wir denn, wenn die kommen, wenn sie uns belasten, wie wir damit umgehen sollen. Das wäre unfair. Und wenn er Mensch gewesen ist, muss ich davon ausgehen, dass er mir keinen Rat gibt, den er nicht selbst gefolgt ist. Das heißt, wenn er mir sagt, sorg dich um nichts, sagt er mir, ich kenne das. Und das, was ich tue, ist das, was ich dir sage, was du tun sollst. Gehe damit zum Herrn. So, nun bin ich gesandt gerade darum, um dich dazu einzuladen, komme zu mir, denn ich weiß, du bist mühselig. Ich weiß, du bist voll beladen. Aber ich kann dir diese Last abnehmen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist Interessant ist, sagt er, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Sie hört sich so ein bisschen an, es gibt welche, die nicht mühselig und beladen sind. Nee, es gibt eine ganze Menge, wenn nicht alle, die mühselig und beladen sind. Nur die, die es erkennen, dass es nicht gut ist, in diesem Zustand zu bleiben, kommen zu ihm. Oder die so klug sind zu erkennen, ich krieg's nicht selbst gelöst. Dann ist es sehr klug, sagt er, dann komm zu mir. Es ist nicht eine Auswahl, es gibt unter euch welche, die nicht mühselig und beladen sind. Nein, ihr seid alle mühselig und beladen. Ich lade aber die ein, die wirklich wahrnehmen und erkennen, und dieser Zustand ist nicht gut für mich und ich will darin nicht bleiben. Und er lädt mich ein, ich will dich davon befreien. Ich will deiner Seele Ruhe geben. Petrus, in Essu, alle eure Sorgen werfet auf ihn. Lade ab. Ach, danke, Schwester. Indem er alle eure Sorgen auf ihn werft. Ich war gerade unsicher, ob ich den Vers richtig zitiere, ne? Denn er ist besorgt für euch. Da gibt es eigentlich nicht viel mehr zu sagen, oder? Aber wie macht man das? Wie gut kriegst du es hin, deine Sorgen auf ihn abzuwerfen? Wie gut kriegst du es hin, abzuladen? Ich finde es krass, dass es uns so schwerfällt, abzuladen. Einer hat das so ausgedrückt, das größte Problem unseres, eine Wurzel unserer Sorgen ist der Natur der Sünde geschuldet, Kontrolle zu haben. Das vermittelt uns, vielleicht fällt es uns deswegen so schwer, weil das Sorgen vermittelt uns ein gewisses Gefühl von Kontrolle über die Situation, die Kontrolle haben wir gar nicht. Aber das Gefühl, das uns das Sorgen vermittelt, verarscht uns. Gerne. Sprich nicht mit dir selbst. Es ist sehr gut, der ist gut. Sondern mit ihm. Philipper 4, Vers 6, sorgt euch um nicht, sondern in allem, sprich nicht mit dir selbst. Das ist so krass, dass wir das machen, ich finde es lustig. Ich sprich mit mir selbst und denke, dadurch kriege ich eine Lösung. Sondern in allem, heißt es in diesem Vers, lasst im Gebet, sprich mit ihm, und flehen, sprich mit ihm und Danksagung. Es ist interessant, dass er in diesem Fluss sagt, du wirst danken, wenn du das Ersteres getan hast. Du wirst danken, weil du erfahren wirst, dass er abnimmt. Dass er sich loslöst, dass die Gedanken frei werden. Die Festungen, wie bauen sich Festungen? Festungen bauen sich so auf, dass ein Stein auf dem anderen aufgebaut wird. Und jede Sorge ist ein Stein, der sich auf das andere aufbaut, bis ich ummauert bin. Um da wieder rauszukommen, brauche ich äußere Hilfe. Wer hat dich denn eingekesselt? Ich mich selbst. Wusstest du es? Nein, ich habe es nicht bemerkt. So sehr kann man in diesen Sog hineinkommen. Die Wache ist nicht mehr Jesus, sondern Satan. Sondern lasst im Gebet und Flehen mit Danksagung euer Sohn vom Vater. Und dann kommt diese Stelle, über die wir im letzten Jüngerschaftsgottesdienst gehört haben. Und der Friede, der höher ist als alle Vernunft. Warum höher als alle Vernunft? Weil die Vernunft ist ja nicht, sie weiß ja, es gibt keinen Grund, hier Frieden zu haben. Der sagt aber, der Frieden, den du bekommst, der ist höher als die Vernunftsschlüsse über dein Sorgen. Und was macht der Frieden? Das ist interessant. Es bewahrt das Herz in Christus Jesus, unserem Herrn. Ein paar Verse zuvor sagt er, freut euch alle Zeit. In allem, nicht für alles. Seid dankbar. Vertraue, dass er willig ist, für dich zu sorgen. Römer 8, 32, da heißt es, er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat. Punkt. Er, der seinen eigenen Sohn, wir würden alle sagen, Gott hat das Größte, was er geben kann, gegeben. Sein Sohn Christus am Kreuz. Darüber hinaus gibt's nicht mehr, was er geben kann. Paulus sagt da so, er, der das getan hat, alles andere, was folgt, ist darunter. Er, der das getan hat, wie sollte er uns in ihm nicht alles schenken? Mir ist es ein Rätsel, warum es warum Satan es so gut ging, uns dahin zu bringen, in Frage zu stellen, was Gott gesagt hat. Die Masche zieht er von Anfang, seit Beginn der Schöpfung an, sollte Gott gesagt haben. Denn das ist das, was wir tun. Wir lesen die Schrift und er kommt immer mit dieser Frage, wir fallen darauf rein. Sollte Gott gesagt haben, dass ihr euch nicht sorgen sollt. Sollte Gott gesagt haben, nein, ihr werdet nicht sterben, sondern ihr werdet so sein, ihr werdet Kontrolle bekommen. Wir wissen, dass das eine Lüge war. Pflege eine Haltung der Dankbarkeit und Freude in allem. Lass uns mal 1. Thessalonicher 5, Vers 18 lesen. Den finde ich gut, weil er was hinzufügt, was ganz gut ist zu wissen. Seid in allem dankbar, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Also, dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für uns, dass wir in allem dankbar sind. Also, das fällt mir wirklich schwer, in allem dankbar zu sein. Dieses In ist so schwer zu trennen von für. Versteht ihr, was ich meine? Die Situation trifft mich ja gerade. Und er sagt, trotz dieser Situation, bewahr darin in deinem Herzen eine mir gegenüber ausgerichtete Dankbarkeit, die ausdrückt, sollte Gott für Gott etwas unmöglich sein. Die Seele für sich, fühlt sich das aber immer so an, für die Situation zu danken. Versteht ihr, was ich meine? Das ist schwierig, empfinde ich. Aber er sagt, das ist aber der Ausweg. Und das ist sogar mein Wille, in allem dankbar zu sein. Setze dich immer wieder hin und höre zu. Da hatte ich an Maria gedacht. Und schütze deine Gedanken. Das können wir auch gerne lesen. Philipper 4, Vers 8. Bin ich gut in der Zeit? Ja, gut. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt oder darüber sinnt nach. Weil alle diese Geschichten, diese Worte, diese Tugenden, was auch immer, sind ja nur in ihm zu finden, in dem, was er sagt. Nirgendwo sonst anders. Wenn ich also hinkriege, meine Gedanken damit zu schützen, habe ich eine gute Festung gegen Sorgen. Was ist wahr? Das kriegst du als Hausaufgabe. Was ist denn wahr? Was ist denn ehrbar? Damit musst du dich beschäftigen. Was ist denn gerecht? Also er ist ein guter Grund, warum er dir sagt, beschäftige dich mit dem, was Gott sagt. Schütze deine Gedanken mit dem, was Gott sagt. Baue eine Mauer um deine Gedanken, um deine Seele, um dein Herz mit dem, was Gott sagt. Und das beständig. Wenn du nicht in den Sumpf von Sorgen fallen willst. Und wir haben gelesen, was wir vor Sorgen haben. Ich habe keine gute gefunden. Es macht krank. Ich weiß nicht, wer schon schlaflose Nächte wegen Sorgen gehabt hat. Ich meine, kennst du das? Du wachst dann morgen und merkst, das war dumm. Aber nächste Woche machst du es nochmal. Also, es ist ein Rätsel. So, dass man Jesus fragen muss, glaubst du wirklich, dass wir das können? Glaubst du wirklich, dass das möglich ist? Das überlasse ich in unserem Austausch. Was habe ich noch? Schön. Viel Spaß beim Diskutieren.